Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir werden eine neue Predigtreihe starten, die ich mal so überschrieben habe mit vollmundige Versprechen. Meine erste Frage war, kennst du das auch? Da verspricht dir jemand mit dem Brustton der Überzeugung aus seinem Freundeskreis oder Familie das Blaue vom Himmel. Ab jetzt werde ich immer die Toiletten sauber halten und den Abwasch übernehmen. Wow, das ist eine gute Zusage. Nur in der Realität erlebst du dann, dass diese Person unter regelmäßig, was er angekündigt hat, einmal im Jahr meinte, so wie Heger einmal im Jahr badet. Oder da gibt es dieses Versprechen, du bist mein Schatz, mein Ein und Alles. Klingt ebenfalls ziemlich gut, gell? Aber wenn es darum geht, mit dir mal einen Film gemeinsam anzuschauen, ahnst du schon, was kommt. Heute spielt doch Deutschland gegen Luxemburg. Das will ich unbedingt sehen. Dafür hast du doch sicher Verständnis. Es ist irgendwie doch sehr bedauerlich, wenn sich solche Versprechen in der Praxis als Versprecher beweisen. Da hast du einfach mal den Mund zu voll genommen. Und natürlich kannst du sie erklären, mein Schatz, mein Ein und Alles, da wird Süßholz geraspelt. Das Wort meint ja, da wird etwas übertrieben, geschmeichelt, gelobt, um sich beliebt zu machen oder einen Vorteil zu erreichen. Und schon wieder habe ich diese Frage, kennst du das auch? Dass dir jemand aus einem Freundeskreis oder Familie das Blaue vom Himmel verspricht und es einfach nicht einhält? Es sind oft nur Worte, die wir von uns geben. Die Taten lassen lange auf sich warten. Ein praktisches Beispiel, wo ich Augen- und Ohrenzeuge war. Mitten im Gespräch fällt der Satz einer Frau zu ihrem Mann, also ein Blumenstrauß gefällt mir ziemlich gut. Nun möchte der Mann es wissen, von was sprichst du denn da? Wie viele Sträuße müssen es denn sein? Er wollte es halt wissen. Daraufhin die Antwort von der Frau nach einer kurzen Überlegung, also 3 Blumensträuße im Jahr fände ich schon schön. Daraufhin der Mann, ja, das ist überschaubar. Das schaffe ich auf jeden Fall, das halte ich ein. Ich war ja jetzt nur ein Mäuschen. Sofort kam mir der Gedanke, also ich muss mir das in den Kalender eintragen, sonst vergesse ich das mit den 3-mal. Aber dann hatte ich noch eine geniale Idee. Ich schenke 3 Blumensträuße an einem Tag. Und dann habe ich mein Versprechen eingehalten. Vollmundige Versprechen. Wir starten mit dem 2. Petrusbrief, den er geschrieben hat. Und wir werden eine Art Bibelarbeitspredigt halten darüber. Also wir lassen uns Vers für Vers leiten, um zu entdecken, was steht denn da drin und was bedeutet das für uns. Petrus spricht von den kostbarsten Verheißungen, die uns Gott geschenkt hat. Die kostbarsten. Und er sagt, wir haben alles bekommen. Und Gott ist einer, der doch Wort hält. So sagen wir es schnell. Oder raspelt er auch nur Süßholz? Will er sich bei dir und mir nur einschmeicheln, damit wir ihm ein wenig mehr vertrauen? Eines weiß ich, das habe ich von ihm verstanden und entdeckt. Gott ist nicht wie so ein Politiker, der auf Stimmenfang aus ist, wenn er Versprechungen gibt. Und das, was er sagt, hält er auch irgendwie ein. Aber manchmal in der Realität kommt es mir so vor, als ob er 3-mal im Jahr etwas Gutes an mir tut. Oder 3 Sachen an einem Tag. Und dann muss es erstmal wieder für eine lange Zeit reichen, bevor ich ihn wieder erleben und erfahren darf. Schweigen im Himmel. Gebete, die nicht sofort beantwortet werden. Dann heißt es, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und wer das dann genau liest, weiß, was das bedeutet. Was passiert, wenn das Reich Gottes mitten unter uns ist und ich sage, Herr, ein Blick von dir reicht doch aus. Aber wo ist dieser Blick? Dieser Augenblick, wo du handelst, wo du befreist, wo unser Herz mit Freude erfüllst. Jesus Christus ist nicht auf Stimmenfang. Eines, was ich entdecke, er möchte nicht dein Kreuz erhalten auf so einem Stimmzettel, wie wir das bei der Vorwahl, unserer Diakonwahl hatten, sondern er nimmt selber das Kreuz auf sich. In ganz anderer Art und Weise. Um ein Zeichen für die Armen zu setzen, wird er selber arm und verzichtet auf all seine Herrlichkeit und seinen Reichtum. Auf alle Macht und Herrlichkeit, die ihm zur Verfügung stand. Er verzichtet darauf, damit wir daran Anteil bekommen. Und dann gibt es diese fantastischen Zusagen. Herkunft und Vermögen spielen keine Rolle mehr. Es ist egal, wo du herkommst, welche Nationalität du hast. Es ist egal, was du kannst oder überhaupt nicht auf die Reihe bekommst. Es spielt keine Rolle. Es ist egal, wie viel Kapital du zur Verfügung hast. Es ist egal, auch das Geschlecht ist unabhängig davon. Nur eins ist nötig. Dein Vertrauen. Die Bibel spricht davon Glauben. Du bist geliebt. Du bist wertvoll und du bist wichtig für immer und ewig. Und nichts brauchst du dafür zu tun, als einfach nur da zu sein. Aber Vertrauen brauchen wir immer da, wenn es um Beziehung geht. Auf den anderen mich einlassen, mich auf den anderen verlassen. Und das muss irgendwo eine beidseitige Geschichte sein. Weil dann sprechen wir von Beziehung auf Augenhöhe. Gott hat Ziele mit uns. Diese Ziele bedeuten nichts anderes wie, und jetzt müssen wir uns festhalten, wir sollen so leben, wie Gott selber ist. Hier habe ich euch einen Vers mitgebracht. Viele von uns haben ihn schon gelesen, gehört oder vielleicht auch auswendig gelernt. Ihr sollt vollkommen sein, sagt Jesus Christus. Ihr sollt so vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir sollen so leben wie Gott, der Vater. Das ist Zusage, Verheißung und Anspruch. Vertrauen ist die Brücke, um es zu schaffen. Andere Worte, die Jesus gebracht hat, ihr werdet meine Nachfolger sein und als meine Nachfolger werdet ihr dieselben Werke tun, die ich getan habe. Ja, ich sage euch noch etwas drauf, ihr werdet sogar mehr tun, als ich getan habe. Wow, hat auch Jesus gesagt. Ihr müsst nur warten, war dann so eine kleine Ergänzung, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Er ist es, der es in euch und durch euch umsetzt. Als Jesus ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, da war eines für ihn klar. Alles ist jetzt uns, die wir ihm nachfolgen und ihm vertrauen, möglich. Durch Jesus Christus laufen wir bereits an der Ziellinie los und müssen nicht hin zum Ziel laufen. Wir haben den Sieg schon. Wir kommen vom Sieg her. Wir sind gesegnet, so schreibt es Paulus in Epheser 1, wir sind gesegnet worden mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Später sagt im gleichen Kapitel, jetzt regieren wir bereits mit Jesus Christus auf seinem Thron über die Welt und das Böse. Zusage und Anspruch. Gelebt wird es durch unser Vertrauen. Gott, Jesus Christus beim Wort nehmen. Es sind seine Versprechen, seine wahren Zusagen und die tatsächlich erlebbar sind. Deswegen herzlich willkommen zu dem Thema rein vollmundige Versprechen. Mit dem Ziel, dass wir alle mehr von Gottes Realität mitten unter uns und inmitten unseres Alltages und unseres Lebens erfahren. Heruntergebrochen, lebe wie Gott. Werde Mensch und sei Gott. klingt so einfach, aber irgendwo bei der Jugend habe ich gesagt, das ist Level 7. Da komme ich doch nicht ran. Das schaffe ich doch nicht. Was bedeutet es dann, wenn Gott uns diese Zusage gibt? Ihr könnt es, nichts ist euch unmöglich, ihr schafft es. Selbst ein Reicher, der nicht durchs Kamelohr gehen kann, das Tor in Jerusalem, der es nicht schafft, bei einem sollte er wissen, als Petrus dann wieder zurückfragt, Herr, wie geht es uns dann damit? Wie sollen wir denn überhaupt in das Reich Gottes kommen? Welchen Mut müssen wir aufbringen, um in deine Gegenwart kommen zu können? Da sagt Jesus ganz locker, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Petrus sagt Vergleichbares. Auch er sagt, lebe wie Gott. Er war davon überzeugt, dass das möglich ist. Naja, habe ich mir dann kritisch gedacht. Petrus hat ja Vorteile, die ich so nicht abrufen kann. Er gehörte mit zu den Leuten, die Jesus persönlich angesprochen hat und berufen hat. Ich will dich in meiner Mannschaft haben. Also er kannte Jesus Christus und er konnte tatsächlich von ihm lernen. Er konnte anschauen, wie Jesus es gemacht hat und es ihm nachmachen. Er konnte Fragen stellen, wenn er was nicht verstanden hatte und Jesus hat es ihm erklärt. Oft lesen wir die Bibel und wir verstehen nichts. Und wir wissen nicht, wen wir jetzt fragen könnten, um jetzt eine Antwort zu kriegen. Fragen wir Jesus, fällt es uns schwer, ihn zu hören. Oder wir verstehen seine Antwort gar nicht. Da hatte Petrus ja einen wunderbaren Vorteil gehabt. Und dann hat er ja mit Jesus sein Leben geteilt. Das bedeutet ja, dass er immer wieder gute Erfahrungen gemacht hat. Er war in einer Gemeinschaft, die ermutigend war und die ein Team war. Wir stehen auf 12, dann mal auf 70 und manchmal war die Zahl noch größer. Aber so ganz einfach war es natürlich nicht immer. Manchmal gab es in dieser Mannschaft Konflikte. Das war vorprogrammiert bei der Unterschiedlichkeit von der Persönlichkeiten, die da zusammengestellt waren. Aber Jesus hat das dann thematisiert und Brücken des Friedens gebaut. Dann gab es Korrekturen, die nötig waren. Das geschieht dir ja nicht, um mal Petrus zu zitieren. Und Jesus sagt, ey, Satan hinter mir. Das war eine krasse Korrektur. Das kommt nicht von, das ist nicht ein guter Gedanke, dass du mich vom Kreuz abhalten willst. Aber dann erlebten sie auch, wie Jesus ihnen Kompetenzen übertragen hat. Geht in die Dörfer voraus und ich komme nach. Und dann predigt dort, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Ho, ho. Und jetzt sind sie losmarschiert. Das, was für uns so locker easy klingt, weiß ich nicht, ob die Jünger das so empfunden haben. Sie sind losgegangen und sie mussten beten, vertrauen. Sie mussten das tun, was Jesus gesagt hat. Und sie erlebten, wir haben die Kompetenzen. Er hat uns diese Autorität, diese Macht übertragen. Und dann denke ich mir, ja, wenn ich das so erlebe, dann ist es einfach, Gott zu vertrauen. Aber Jesus ist ja nicht mehr als Mensch auf dieser Erde. Aber da gibt es ja noch eine Sache, die Jesus ihnen gesagt hat, diese Wartezeit. Hey, ihr müsst warten, es kommt noch einer nach mir, der Beistand, der Tröster, der immer bei euch sein wird. Er ist der Übersetzer, er ist es, der das alles in euer Leben verwandelt. Und jetzt geht bitte und bleibt in Jerusalem so lange, bis es passiert. Pfingsten. Und sie erlebten die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ab diesem Moment waren meine kritischen Punkte wie vom Tisch weggeblasen. Denn das können wir alle erleben. Die Erfüllung mit dem Geist Gottes. Also kann ich immer einen Grand mit schlechten Karten null over spielen, weil ich auf der Siegerseite bin. Ich kann Schach gegen Matteo spielen, der mich sonst über die sofort klar macht. Aber wir sind schon auf der Siegerseite. Warum? Weil es der Geist Gottes ist. Er allein, der es möglich macht. Ohne diesen Geist bleiben wir geistlos. Ohne den Heiligen Geist werden wir aus eigener Kraft leben. Dann sind wir nicht am Weinstock dran. Dann sind wir nicht die Reben, wo Jesus gesagt hat, ihr in mir und ich in euch. Christus in mir und wir in ihm. Dann sind wir getrennt von ihm. Dann können wir nach außen immer noch sagen, ich bin ein Christ. Aber ich ahne schon, Dieses Christsein ist sehr, sehr anstrengend oder auf einem ganz niedrigen Level. Nicht lebe Gott, sondern höchstens bitte erhöre mir auch mein Gebet. Petrus war davon überzeugt und er will uns eins vermitteln. Bei meiner Biografie, sollte es wissen, mir ist es ein Herzenswunsch, ich will nie wieder fallen. Und ihr sollt nie wieder fallen. Zurückfallen in ein altes Muster, zurückfallen in ein niedrigeres Level, zurückfallen, weil ihr enttäuscht und verletzt seid, als das Handtuch schmeißen, nee, bei mir klappt das nicht. Und deswegen sagt er uns in 2. Petrus 1, Verse 1 bis 11 folgendes. Erst einmal, und darüber werden wir heute hauptsächlich nur nachdenken, alles ist vorhanden. Ihr habt alle kostbaren Zusagen Gottes geschenkt bekommen und sie stehen euch zur Verfügung. Alles heißt, alle Zusagen im Alten Testament und alle Zusagen im Neuen Testament, alle persönlichen Zusagen, die du durch den Geist Gottes erhältst, sind da. Geschenkt für dich, geschenkt für mich. Dann aber passiert etwas, das sind dann die Verse 5 bis 9. Alles liegt an uns. Wir haben eine Verantwortung. Wir dürfen uns dem Heiligen Geist hingeben. Und es passiert etwas, er verwandelt uns in das Bild Gottes. Wir nehmen den Charakter Gottes an. Und am Ende, das ist dann die Schlusslinie, die Verse 10 und 11, wird alles wunderbar. Auf diesem Weg werden wir uns befinden, heute eben die Versprechen, die Gott gibt. Lesen wir jetzt einfach mal ganz bewusst diesen Text. Kapitel 1, Vers 1. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Nicht den wir mal geschenkt bekommen, der irgendwann mal in der Zukunft auf uns wartet, der uns jetzt schon geschenkt ist. Petrus wusste es, als er diesen Brief geschrieben hatte, er hat nicht mehr lange zu leben. Also er war ja nicht dumm und er wusste, sie werden mich genau wie viele andere umbringen aufgrund meines Glaubens. Folglich ist dieser zweite Brief so eine Art Testament, das er den Leuten hinterlässt, mit denen er noch in Verbindung ist. Und dann liest man so ein Testament ganz anders. Es sind sehr wichtige und wertvolle Worte, die er uns dort vermittelt. Und es geht schon mal so los, dass er sagt, Simon, er fängt also mit seinem Namen an, den sein Papa ihm gegeben hat. Ich bin der Simon, der Mensch, der Fischer. Und gleich im nächsten Doppelklang Petrus. Ich bin beides. Ich bin Mensch und einer von Jesus Christus Berufener. Auf dein Bekenntnis, auf das, was du lebst, da werde ich meine Kirche bauen. Und du wirst leitende Verantwortung haben, Petrus. Das nicht aus deiner Kraft, sondern weil ich dich als Gott berufe. Wow. Dann kommt das nächste Doppelpaar. Diener und Apostel. Also wenn ich so viel erleben würde, wie Petrus es erlebt hat und so viele Krafterweise Gottes im Alter erleben darf, dann würde ich dazu geneigt sein zu sagen, Jörg und der berufene Jörg, Apostel und Diener. Aber was macht Petrus nicht? Am Anfang steht Diener. Wie jeder andere ein Diener von Jesus Christus bin ich es auch. Einer, der Gott zur Seite steht. Einer, der die einfachsten Sachen tut, die Jesus mir aufträgt. Und wenn es das Füßewaschen ist, dann mache ich das. Und wenn Jesus sagt, geh einen besuchen, dann mache ich es. Ich bin ein Diener. Aber gleichzeitig bin ich auch ein Apostel. Gott hat mir eine Autorität gegeben, die ich nicht demütig falsch als belanglos hinnehme. Sondern wo ich auch sage, ey, ich habe eine Autorität, achtet auf das, was ich euch sage. Es hat mehr Gewicht, als wenn Otto Normalverbraucher euch was sagt. Und jetzt staunen wir wahrscheinlich wieder. Wir haben noch was geschenkt bekommen, empfangen. Kostbaren Glauben. Ja, aber haben wir nicht eben noch gehört, dass ich mich dafür entscheiden muss, zu vertrauen? Überprüfe selbst, ob das eine Entscheidung ist. Du bekommst einen kostbaren Glauben geschenkt. Also achte immer darauf, was wirklich in deinem Herzen ist. Wenn du meinst, du müsstest deinen Glauben durch deine Entscheidung in Kraft setzen, dann bist du der Handelnde. Und du vergisst, dass der Glaube schon da ist. Und er ist ein Geschenk, weil niemand kann an Jesus Christus so glauben, dass er Gott ist und Mensch ist, dass er der Retter ist, dass er der Christus ist. Niemand kann das glauben, wenn er nicht den Geist Gottes hat. Er braucht Offenbarung dafür. Wenn du aber nur sagst, jetzt denke ich mal, ist nicht schlecht, mit Jesus zu leben, ist es deine Art von Vertrauen. Es ist nicht der Glaube, von dem Petrus hier spricht. Es ist der Glaube aus eigener Kraft, eigener Willenskraft. Es ist ein kostbarer Glaube, wertvoller Glaube. Und alles, was kostbar ist, braucht auch eine bestimmte Achtsamkeit, dass ich verantwortlich und vorsichtig und gut damit umgehe. Und wie bekommen wir diesen Glauben geschenkt? Was ist das Durchsetzungsgremium? Es ist Jesus Christus. Aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus bekommen wir ihn geschenkt. Wir bekommen diese Gerechtigkeit geschenkt. Deswegen sagte ich, wir starten an der Ziellinie. Wir sind gerecht, wir sind geheiligt, wir sind Kinder Gottes und nichts kann uns mehr davon trennen. Also dürfen wir fröhlich, frisch und fromm und frei mit Jesus Christus leben, leben wie Christus. Christus in mir und ich in Christus. Vers 2. Ich wünsche euch, schreibt nun Petrus weiter, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch immer größerem Maß an Gnade und Frieden erfahrt. Hier wird etwas sehr Wichtiges uns vermittelt. Vers 1 kann nur auf einem Weg in deinem Leben umgesetzt werden. Du musst Jesus Christus immer besser kennenlernen. Und kennenlernen heißt, ich verstehe erstmal, was er überhaupt sagt. Dann sage ich mein Einverstanden dazu, ich sage, ja, so ist es. Dann lebe ich das, was er mir sagt. Und wenn Widerstände kommen, die mir es rauben wollen, sage ich, nein, ich bleibe treu und mache weiter. Und dann kann ich sagen, jetzt habe ich etwas gelernt von Jesus Christus. Wir brauchen ein permanentes mehr und näher tieferes Kennenlernen von Jesus Christus. Und was passiert dann, wenn ich Jesus immer mehr kennenlerne? Dadurch wird Gnade und Friede in mir freigesetzt. Gnade, merkt ihr schon wieder, alles ist geschenkt. Es ist nicht vererbbar, dieser Glaube. Er ist nicht käuflich, er ist nicht zu verdienen. Er ist und bleibt ein Geschenk, Gnade. Aber das setzt gleichzeitig auch den Frieden Gottes in meinem tiefsten Inneren frei. Diesen Shalom Gottes. Und das hat immer eine heilende, befreiende Kraftquelle in mir, wo etwas in richtige Bahnen kommt, wo etwas ins Lot kommt, wo etwas heil wird. Das alles beinhaltet dieser Begriff Shalom. Ich darf Jesus Christus näher kennenlernen. Tue ich es nicht, bleibt Jesus Christus für mich ein Fremder. Und zu einem Fremden, kriegen wir schon als Kind beigebracht, geh nicht ins Auto mit einem Fremden. Lass dich nicht hereinzerren. Wir brauchen es, Jesus näher kennenzulernen. Und jetzt kommen wir zu dieser großartigen Aussage in Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Alles. Nicht ein wenig. Nicht viel, nicht sehr viel. Er hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Hier gebraucht Luther zwei andere Begriffe, was zu einem Leben und für die Frömmigkeit wichtig ist. Oder wir können sagen, was für dein Leben wichtig ist, Elberfelder, und der Gottseligkeit oder Gottesfurcht entspricht. Also wenn du dein Glück in Gott hast, Gott Seligkeit, dann ist deine Beziehung zu Gott durchdrungen von seiner Gegenwart. Aber auch im Alltag sollst du dieses Durchdrungensein von Gott kennenlernen und verstehen lernen. Alles ist geschenkt. Zu einem Leben in Ehrfurcht, also in Heiligkeit könnten wir auch sagen, sodass Gott Freude an mir hat, gerne in mir ist und ich so viel Kraft habe, dass ich es schaffe, in Jesus zu bleiben. Und das auch gerne, damit das Gute von Jesus mein Innerstes verwandelt, dass ich nicht verführbar bin für das Böse. Und wie passiert es? Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Schon wieder das. Wir haben diesen Auftrag, Jesus kennenzulernen. Und das wissen wir in jeder Beziehung. Dafür brauche ich Zeit mit Jesus. Dafür muss ich mich wirklich mit Jesus Christus unterhalten, also Gespräch. Ich mache ihn nicht nur Ansagen. Ich sage nicht nur, was mich bewegt. Ich frage ihn auch, wie es bewegt dich. Und es braucht auch einfach, dass ich sage, ich tue das, was du sagst. Dadurch lerne ich kennen, dass das, was du mir sagst, das gute und richtige Leben für mich ist. Ansonsten habe ich berechtigten Grund, es zu bezweifeln, wenn ich es nicht tue. Weil Gottes Zusagen scheint ein bisschen an diesem Kennenlernen gebunden zu sein. Ob uns das gelingt? Ich habe mir halt so gedacht, also ich brauche auf jeden Fall Kraft in meinem Leben. Göttliche Kraft brauche ich für meine Arbeit, für meinen Dienst am Reich Gottes. Ich brauche göttliche Kraft für meine Ehe. Ich brauche göttliche Kraft für die Erziehung meiner Kinder, die jetzt alle volljährig sind, um zu wissen, ich brauche Weisheit von oben, also göttliche Kraft, um ihnen guterweise beizustehen. Ich brauche körperliche Kraft für Enkeldienst und ich brauche auch da göttliche Kraft, um ihnen das von Gott wiederzugeben, wer Gott wirklich ist. Also lebe wie Gott, dass es an meinem Leben entdecken können. Ich brauche es für meine Hobbys, ich brauche es für meinen ganzen Alltag. Und das Gleiche brauche ich auch für den Bereich der Beziehung zu Gott. Ich brauche göttliche Kraft, um in Christus zu bleiben, an ihm dran zu bleiben, von ihm zu lernen. Es gibt so viele andere Kräfte, die auf mich einwirken, so viele andere Stimmen, die mich davon abhalten wollen. Deswegen brauche ich göttliche Kraft, um in Beziehung zu Gott zu bleiben. Ich brauche die Erfüllung mit dem Geist Gottes. Was bedeutet das? Ich habe das für mich mal so als ein Fazit festgehalten. Ein Mangel an der Kraft Gottes offenbart einen Mangel an Erkenntnis Gottes. Ein Mangel an der Kraft Gottes offenbart eine distanzierte Haltung zu Jesus Christus und zu Gott. Ein Mangel an der Kraft Gottes offenbart, dass ich nicht bereit bin, mein Leben zu verlieren, weil ich es selber gewinnen will. Und deswegen kriege ich keinen Anteil an seiner Kraft. Ich brauche Verständnis, Erkenntnis des Sohnes Gottes, um ihm tatsächlich von ganzem Herzen zu vertrauen. Und wenn ich dann sage, Jesus Christus, du bist mein Ein und Alles, kommt sofort das aber nur möglich durch deinen Geist, nur durch dich. Und deswegen brauche ich dich, du guter, heiliger Geist. Alles ist uns geschenkt. Wie heißt es jetzt weiter? In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Das zweite Mal, dass kostbar kommt. Wir haben einen kostbaren Glauben bekommen und jetzt haben wir noch kostbare Zusagen bekommen. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen. Der Verderber, der Dieb, der zerstört. Wir können dem Bösen entfliehen. Das Böse hat keine Macht und kann keine Macht an uns gewinnen. Es kann sich nicht an uns klammern, es kann uns nicht blockieren. Dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Merkt ihr diesen Dualismus? Wenn ich an Jesus Christus festhalte, in der Kraft Gottes, erfüllt mit seinem Heiligen Geist, können die Kräfte, die uns das Leben schlecht machen, keinen Einfluss auf uns nehmen. Weder das Böse noch die Begierden in mir. Warum? Weil mein Verlangen wird es sein, so zu leben, wie Christus lebt. Und wenn ich dieses Verlangen habe, will ich das andere gar nicht tun. Dann mag ich das nicht. Dann gefällt mir das nicht. Ich habe mich gefragt, dann kommt noch diese steile These, Anteil an seiner göttlichen Natur. Glaubst du das? Dass du dem Wesen Gottes anteilig wirst, gleich wirst, dass wenn man dir begegnet im Alltag, dass der Gegenüber Gott begegnet? Wir haben die Zusage. Das ist das Fundament. Ich stelle mich einfach auf die Zusagen Gott und sage, du hast gesagt. Und deswegen glaube ich es. Und du hast es versprochen und deswegen halte ich daran feste. Und wir wissen, das bedeutet nicht, dass wir von allen Krankheiten geheilt werden, aber es bedeutet, dass sich Gnade und Friede in unserem Inneren ausbreitet. Und dass wir in Gott glückselig sind, also das größte Glück auf dieser Erde in uns tragen. Das bedeutet es auf jeden Fall. Ich habe mich gefragt, warum haben wir so wenig Verlangen? Warum habe ich manchmal so wenig Verlangen, Gott in dieser Art und Weise zu erleben und zu erfahren? Warum bin ich manchmal mit einem viel niedrigen Level zufrieden, als das, was Jesus Christus gesagt hat, was wir sind? Nicht, was wir mal werden sollen. Meine Beobachtung möchte ich in zwei Bildern mal zum Ausdruck bringen. Das eine, das Bild von einem verstopften Rohr. Wir kennen es ja, wenn der Darm verstopft ist, ist das alles andere als lustig. Das tut weh und das kann auch lebensbedrohlich sein. Und deswegen brauche ich da etwas, ich brauche Bewegung, ich brauche eine andere Ernährung und wenn es gar alles nicht, brauche ich Abführmittel, damit das überhaupt wieder in Ordnung kommt. Aber ich habe hier das Bild genommen des Klempners, der in der Toilette ist. Also wir denken jetzt mal an so ein Rohr. Und wenn das verstopft ist, wenn das verdreckt ist, dann muss das richtig durchspült werden. Und zwar kräftig. Und dann vielleicht auch nochmal mit so einem langen Bürsten durchgegangen werden, bis wieder das Wasser richtig fließt. Das Wasser ist das Bild des Heiligen Geistes. Das Rohr ist ein Bild für unser Herz. Und unser Herz ist sehr oft so verdreckt und so vermüllt, dass wir deswegen kein Verlangen haben, Gott mehr zu erleben. Weil das ist blockiert, das Verlangen. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu die Geisterfüllung, weil sie macht unser Herz rein. Und was hat Jesus gesagt? Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und nur wenn wir Gott schauen, werden wir ihn näher kennenlernen, haben wir die Chance, ihn kennenzulernen. Das ist also das eine Bild. Vielleicht muss mal dein Herz heute so richtig durchgespült werden. Dafür gibt es den Gebetsdienst nach dem Gottesdienst. Das zweite Bild, ich wollte eigentlich mein Auto aufgenommen haben, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Ein verbeultes Auto. Also das ist natürlich sehr verbeult. Und jetzt stell dir folgende Szene vor. Du bist auf einem Parkplatz irgendwo und fährst jetzt rückwärts aus deinem Parklücke raus mit deinem sehr verbeulten Auto und du stößt an ein Auto, das sich auf Ferrari reimt. Es ist nur ein kleiner Kratzer, eine kleine Beule entstanden, aber der Besitzer hat es gesehen und er ist völlig außer sich, voller Wut. Mein schönes Auto ist so verhunzt. Und du sagst, es ist doch nur eine kleine Beule, schau dir mein Auto an. Versteht ihr dieses Gleichnisbild? Unser Leben ist manchmal so verbeult. Wir haben uns so schlechte Sachen antrainiert, dass wir der Heiligkeit Gottes gar nicht mehr gerecht werden und es nicht merken. Und wenn wir dann die Heiligkeit Gottes verletzen, dann sagen wir, es war doch gar nicht so schlimm. Schau dir mein Leben an, wie verbeult ist Gott. Du wirst doch wegen einem kleinen Kratzer jetzt nicht ärgerlich werden. Unsere Gewohnheiten, das ist ein Spruch, der bei uns in der Küche hängt, fangen mit Spinnenfäden an, werden aber zu Stahlseilen. Und unsere Gewohnheiten, von denen ich jetzt spreche, verbeulen unser Leben. Es sind Gewohnheiten, die uns nicht in die Gegenwart Gottes bringen, sondern uns von der Gegenwart Gottes abhalten. Und vielleicht wird es heute mal Zeit für den einen anderen, sagt, ich nehme mal den Gebetsdienst in Anspruch, dass aus meinem verbeulten Leben, aus diesen Gewohnheiten, die der Heiligkeit Gottes Kratzer versetzen, endlich was Schönes wird, sodass ich Gott ehre mit meinem Leben. Zwei Angebote. Um das, was Petrus hier geschrieben hat, alles ist vorhanden. Ihr habt die kostbarsten Glauben, ihr habt den kostbaren Geschenke bekommen, dass wieder ein Verlangen in dir freigesetzt wird. Denn wie heißt es, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Deswegen habe ich diese zwei Bilder genommen. Und heute ist so eine Stunde Gottes, weil er gesagt hat, ihr habt schon alles geschenkt bekommen. Und dann ist ein einfacher Mensch, der für dich betet, ein Kind Gottes, noch nicht mal ein Apostel. Und ich bin überzeugt, er wird dieses einfache Gebet erhören. Warum? Weil er es zugesagt hat. Rechnen wir damit, dass heute Freisetzung und Heilung passieren. Amen. Und damit wir wirklich daran glauben, singen wir jetzt noch miteinander ein Lied. Mein Gott ist größer. Größer als alle Lügen, heißt es hinterher, als alles, was eigentlich da ist und mir im Wege steht.